Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. In dieser Woche haben wir auch wieder einige interessante Spiele für euch vorbereitet und weil wir ziemlich genau Midweek sind, haben wir uns natürlich gedacht, wir müssen sowohl die letzte Woche, das letzte Wochenende reviewen, als auch das nächste Wochenende previewen und das mache ich heute mit meinen beiden lieben Kollegen Sebastian Mühlenhof und Hans-Peter Götz. Ich bin Patrick Rebin und wir fangen direkt mal an und zwar mit dem Spiel der Redskins gegen die Cowboys letzte Woche. Und eigentlich will ich gar nicht mal zuerst mit dem Spiel anfangen. Dem widmen wir uns später. Ich wollte jetzt zuerst mal anfangen mit einer, etwas schwierigen Neuzugang bei den Redskins. Ist jetzt in dieser Woche verpflichtet worden und das ist kein geringerer als Reuben Foster, der erst vor ein paar Tagen, ungefähr einen Tag bevor er dann von den Redskins vom Waiver geclaimed wurde, bei den San Francisco 49ers entlassen wurde, weil er häusliche Gewalt begangen hat. Und wenn wir uns erinnern, wer bei den Redskins sonst noch so auf dem Roster steht, ist einer mit Adrian Peterson, der, richtig, ebenfalls der häuslichen Gewalt nicht ganz abgeneigt ist. Und jetzt gibt's schon so ein paar Witze, weil die Cowboys sind ja bisher so ein bisschen das All-American-Jail-Team. Dass eventuell jetzt die Redskins das All-American-Jail-Team werden, heißt das Team mit den meisten Convicted-Spielern, die mal wegen irgendwelchen Straftaten aufgefallen sind. Und Sebastian, glaubst du, dass Reuben Foster da vielleicht so ein bisschen für Trouble sorgen könnte im Locker-Room?
Das kann gut passieren. Das hängt ja davon ab, wann er überhaupt wieder freigegeben wird, dass er spielen darf. Das ist ja erstmal das erste große Thema, weil man hat ihn zwar verpflichtet, man hat ihn von der Claim-List geholt, aber er steht auf der Exempt-List. Und die Exempt-List, für die Leute es nicht wissen, ist die Liste, wo Spieler draufstehen, die erst die Bestätigung vom Commissioner bekommen müssen, bevor sie spielen dürfen. Und ich denke nicht, dass das in der nahen Zukunft passieren wird. Ich denke nicht, dass er diese Saison auf jeden Fall spielen wird. Und ob er nächste Saison spielen wird, das hängt ein bisschen davon ab, wie einfach dieser Fall um Reuben Foster ausgehen wird. Er wurde ja festgenommen in dem Spiel, vor dem Spiel am Sonntag in der Nacht hat er wohl in seinem Hotelzimmer akut randaliert und ich denke nicht, dass wir ihn diese Saison noch sehen und auch nächste Saison wage ich akut zu bezweifeln, aber es sollte schon zu denken gehen, dass die Redskins zum zweiten Mal einen Spieler holen, der ja nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass er seine Emotionen in Kontakt und Griff haltet, zumal man Adrian Peterson, ich glaube, vor einer Woche oder zwei, wo er das Interview gegeben hat, wo er weiterhin zugibt, dass er sein Kind schlägt. Also, die Redskins machen nicht unbedingt den besten Eindruck PR-mäßig.
Ja, Hans-Peter, ganz kurz, und zwar, glaubst du, dass die Redskins eventuell Reuben Foster hinbringen können, dass er wieder, ich meine, er ist ja nicht umsonst damals von den San Francisco 49ers in Runde 1 an Stelle 31 gepickt worden. Glaubst du, dass er sich bei Washington so entfalten kann, wie er es eigentlich drauf hätte?
Schwierige Frage. Zumal ja für mich da auch eigentlich so dieses Thema NFL-Spieler sind Vorbilder und wenn sie neben dem Platz so auffallen, wirklich mit Straftaten, die dann auch das moralische Vorbild, die moralische Vorbildfunktion der NFL mit ins Spiel bringen, finde ich immer, kann man über das, was an Leistung bringen kann, gar nicht diskutieren, weil ja, ab dem Punkt, wo sie das Vorbild nach außen nicht leben können, ja, sollte der Sport nicht in den Mittelpunkt gezogen werden. Da bin ich vielleicht ein bisschen Hardliner, aber bei Straftaten, da trennt sich das ganz klar ab, auf die Leistung zu gucken. Möchte ich, also zuvor ist das Potenzial, das er noch ausschöpfen kann und warum er in der First Round gedraftet wurde, da gar nicht erwähnen, sondern ich finde es einfach krass, dass die Redskins da dann auch Spieler in ihrem Roster haben, mit Adrian Peterson, der sagt, ich diese Woche, ja, ich würde es wieder tun, oder der das verharmlost, häusliche Gewalt und auch gerade gegenüber Kindern Gewalt ist für mich so absolut, ja, kann ich nicht vertreten oder verstehen. Das ist absolut das Schlimmste, was man auch als Image für den Verein, was man da präsentieren kann, wenn man dann auch noch einen Spieler, der dann sowas gemacht hat wie Forster jetzt am Wochenende, direkt aus Waiver holt. Ja, egal was da dann passiert. Das ist nicht verantwortungsbewusst und fürs Image sowieso fatal.
Okay. Das Ding ist halt, also, keine Ahnung, ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen zwiegespaltener Meinung. So, auf der einen Seite, ja, klar, es stimmt, was du sagst, absolut. Sowohl bei Peterson als auch bei Foster. Aber bei Foster musst du halt einfach noch bedenken, dass er halt aus einem extrem schwierigen Umfeld kommt. Ich meine, sein Vater hat seine Mutter angeschossen, ist dann geflohen, wurde verhaftet, ist ausgebrochen und nach 16 Jahren dann wieder eingeknastet worden. Also, das ist halt. Ja, kein leichter Background und sowas hinterlässt halt eben Spuren. Und ich weiß nicht, also findest du es generell falsch, dass NFL-Teams, ich meine, es war nicht Fosters erstes, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ja, ich würde es Fauxpas nennen, aber das würde das Ganze viel zu viel runterspielen. Ja, es war nicht seine erste Tat, sage ich jetzt mal einfach in Anführungszeichen. Findest du es richtig, dass sie nochmal eine Chance bekommen? Oder würdest du sagen, hier, keine Ahnung, ihr bekommt eventuell eine Chance, wenn du dich oder wenn ihr euch, ich meine, das ist ja nicht der einzige Spieler mit solchen Problemen, irgendwie einem Aggressionstraining unterzieht oder euch neben dem Training, keine Ahnung, 4 Stunden Training am Tag, 2 Stunden psychologische Gespräche oder irgendwie sowas.
Ja, es sind ja eigentlich die richtigen Ansätze, aber vielmehr ist es auch die Grundvoraussetzung, wenn ein Spieler in die NFL kommt und so einen Hintergrund hat, hat er doch eine enorm hohe Motivation und nicht nur Skill und Talent, sondern einfach auch dieses, ja, diese Grundeinstellung, das, was er erleben musste, mag alles Schreckliche und sonst was gewesen sein, aber dann nochmal jetzt in der NFL, er hat die Chance, das besser zu machen, was er selbst als Kind nicht erlebt hat. Und wenn er da Probleme hat drüber, ja, ich bin da gar nicht auf der therapeutischen Schiene oder sonst was. Die NFL-Teams tun genug für Spieler, die Schwierigkeiten mit irgendwas gemacht haben. Die geben denen die Chancen. Aber wenn dann nochmal was passiert, das sind Profis. In jedem Job wird man gefeuert für sowas, wenn man da irgendwie eine Straftat verurteilt, sonst irgendwas. So soll das in der NFL auch bleiben und dann sollte auch kein anderes Team sagen, oh cool, der wurde gefeuert, Straftaten nehme ich, sondern dann bist du halt getaggt. Man sieht es bei Josh Gordon. Josh Gordon, die Browns haben viel Zeit investiert, bis die mal gesagt haben, es geht nicht mehr. Ja, war schon ziemlich viel investiert. Bei den Patriots läuft jetzt, hat man ihn scheinbar im Griff, aber ja, also ja, es geht um Football und wenn die mit sich selber nicht klarkommen und das nicht auf die Reihe kriegen, ja. Dann haben die im Football auch nichts zu suchen, weil dann geben sie ja nicht alles besser zu sein und auch mit sich selber besser zu werden, sondern ja, man sieht ja bei Peterson, es wird ja nicht besser.
Ja, du hast einen Punkt, definitiv. Und deswegen, es ist ein schwieriges Thema und bleibt ein schwieriges Thema, aber ich fand es einfach wichtig, dass wir auch mal darüber reden, weil ich meine, es hat jetzt die letzten Tage echt die ganze NFL eigentlich irgendwie bewegt, so. Und genau, deswegen, also das waren jetzt unsere 5 Cents zu dem Thema. Und jetzt wollen wir uns mal mit dem Spiel beschäftigen. Redskins gegen Cowboys, vergangenes Wochenende. Erster gegen Zweiter in der NFC East. Und das Spannende in der NFC East ist ja tatsächlich, dass es noch so extrem offen ist. Du hast die Dallas Cowboys an 1 mit 6 und 5, du hast die Washington Redskins an 2 mit 6 und 5 und sogar die Philadelphia Eagles an 3 mit 5 und können noch theoretisch um den Division-Sieg sogar mitspielen. Sebastian, wen hast du in der Division? Was glaubst du, wer es macht? Gerade jetzt bei den Redskins mit Verletzungen etc.?
Also ich denke, die Redskins können wir, glaube ich, da ausschließen. Die sind wirklich sehr, sehr verletzt, muss man einfach zugeben. Jetzt mit Alex Smith, der raus ist mit der schweren Verletzung. Und auch die Offensive Line ist nicht mehr hundertprozentig fit. Auch die D-Line gibt es auch einiges an Problemen. Also es sind zu viele Probleme einfach von den Verletzungen her, dass es für sie, glaube ich, sehr, sehr schwierig wird, in die Playoffs gewinnen, die Division zu gewinnen. Natürlich traue ich ihnen das auch noch zu, weil noch gerade interessante Matchups kommen gegen Divisional Rivals. Aber ich denke einfach, dass die anderen beiden Teams dort ein bisschen besser sind, auch weniger Verletzungen einfach haben. Und für mich der Favorit momentan sind einfach die Dallas Cowboys, weil sie das Team sind mit den wenigsten Verletzungen. Natürlich auch sie haben so ein paar Probleme auf der Offensive Line. Die ist nicht ganz so stark wie in den letzten Jahren. Aber wir haben es gesehen. Amari Cooper, starkes Spiel gehabt, 180 Receiving Yards bei 8 Catches, 2 lange Touchdowns. Der Ezekiel Elliott wieder sehr, sehr gut gewesen, auch wenn die O-Line nicht gut gegen beschützt hat, aber trotzdem 121 Rushing Yards erzielen können. Und auch ansonsten, die Defense ist echt stark. Leighton Vanderesh, vielleicht sogar der Defensive Rookie of the Year. Ich habe da noch einen anderen Kandidaten auf der Liste, der auch bei dem Team spielt, die noch in die Playoffs kommen können mit Darius Leonard, aber der ist echt richtig gut und lässt Sean Lee einfach vermissen. Deswegen sind für mich die Dallas Cowboys der Favorit, weil die Eagles bei allem Respekt auch verletzt sind und die einfach schlecht spielen.
Ja, du hast gesagt, sie spielen einfach schlecht. Was ist diese Saison bitteschön mit Carson Wentz los, Sebastian?
Ja gut, er war einfach natürlich jetzt verletzt, der Bohrer hat ein bisschen Zeit gebraucht und was ihm einfach auch fehlt, ist einfach Unterstützung. Deine O-Line ist nicht die vom letzten Jahr, die ist ja 2-3 Schritte drunter, wie wir jetzt im letzten Jahr gewesen, auch gerade in den Lane Johnson, der ja vor der Saison groß getönt hat und so weiter. Ja, der liefert einfach seine Leistung momentan nicht ab. Dann hast du natürlich Probleme im Backfield mit viel Verletzung, gerade Jai, das fehlt ihm doch sehr. Und auch die Wide Receiver, naja, sind vielleicht guter Durchschnitt, bestenfalls. Also auch jetzt mit Golden Tate auch raus, der auch nicht das Upgrade bringen konnte, was man sich erhofft hat. Und die Defense, die gerade die Secondary, da spielen Leute, die letztes Jahr das gut gemacht haben, die dann auch in Phasen reingekommen sind, aber momentan ist einfach nicht dieses Selbstbewusstsein da, dass man dann wirklich dann auch sagen kann, okay, hey, das System funktioniert, wir kommen jetzt rein und machen einfach so weiter, weil im Moment funktioniert das System nicht und man merkt doch, glaube ich, einfach bei denen, dass gerade die Coaches da noch eine riesen Rolle gespielt haben. Das sind jetzt beide weg, Frank Wright und auch John DeFilippo spielen beide nicht mehr beim Team und ich denke einfach gerade offensiv merkt man doch schon, dass die beiden eine größere Rolle gespielt haben, als man vielleicht gedacht hat letztes
Jahr. Hey, Hans-Peter, kleine Frage an dich und zwar, wir haben schon gehört, Alex Smith verletzt bei den Redskins. Jetzt steht da ein anderer Mann, Colt McCoy, ist tatsächlich schon seit 2010 in der NFL, hat bisher eigentlich immer Backup-Positionen irgendwo inne gehabt, bei den Cleveland Browns angefangen, 2 Jahre lang, ein Jahr bei den San Francisco 49ers, das sind jetzt eben seit 2014 bei den Washington Redskins, war tatsächlich im College relativ hoch ausgezeichnet, Maxwell Award, Davey O'Brien Award, Manning Award, Chick Hawley Award, Johnny Unitas Golden Arm Award, 2 times Walter Camp Award, Archie Griffin Award, Sporting News College Athlete of the Year, 2 times First Team All-American und die Texans Longhorns haben seine Nummer 12 retired. Glaubst du, dass er vielleicht so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, die Redskins zu den Eagles 2 machen kann? Also quasi so der Starting Quarterback, der das Team geführt hat durch die Saison, verletzt sich relativ kurz vor Saisonende, der Backup-Quarterback, mit dem keiner rechnet, kommt rein und gewinnt am Ende den Super Bowl? Oder siehst du das eher so wie Sebastian, dass es einfach ja nichts wird?
Also ich habe tatsächlich vorigen Sonntag, wie sich Alex Smith verletzt hat, in der zweiten Halbzeit gedacht, okay, das war genau das, was die Redskins gebraucht haben, damit sie da im Playoff-Rennen in der NFC East noch drinne bleiben. Und McCoy frisch rein, so mit der Verletzung von Alex Smith, haut dann nochmal ordentlich was raus, aber ja, jetzt gegen die Cowboys hat es gezeigt, dass ja, dass es einen Grund hat, warum es bisher immer nur zu Backup-Jobs gereicht hat für Colt McCoy in der NFL. College Football, keine Frage, outstanding, aber das NFL-System und ja, die NFL ist einfach für Colt McCoy nie das gewesen, was es College war. Und das, glaube ich, trägt auch so mit sich, mit seiner Rolle, mit der er sich doch relativ abgefunden hat im Verlauf seiner Karriere. Ja.
Okay,
seine also größte Auszeichnung in der NFL, sorry, wenn ich nochmal reinspringe, aber der muss jetzt sein, ist, dass er zu diesem mittlerweile beendeten Starting Quarterback Cleveland Browns Jersey mit allen Starting Quarterbacks der letzten Jahren. Kennt ihr das, wo so immer ein neuer Name dran gehängt wurde? Da war er doch auch
Ja.
schon drauf. Da gehört er auch dazu. Das ist fast eine Errungenschaft. Also, ja, so, wenn man so ein bisschen betiteln will, wie seine Karriere bisher gelaufen ist.
Also so ein bisschen der Tim Tebow der Washington Redskins und der Texas Longhorns. Sebastian, die Cowboys hatten ja einen relativ holprigen Start in die Saison. Was müssen die nächste Saison besser machen, dass sie besser in die Saison kommen und dann vielleicht auch gar keinen, gar keinen Zweifel eigentlich dran lassen, dass sie das Playoff-Team in ihrer Division in der NFC East sind?
Ja, sie müssen endlich offensiv eine klare Philosophie finden und dringend auch den Wide Receiver Core verbessern. Sie haben jetzt mit Amari Cooper jemanden gefunden, der, ich denke, der schon ein großes Upgrade darstellt und dann auch dafür sorgt, dass auch andere Leute dahinter so ein bisschen auch mehr Space einfach bekommen, weil dann mehr der Fokus jetzt liegt auf Amari Cooper, ihn zu stoppen. Wir haben es jetzt gesehen, ganz, ganz starke Statistik jetzt gewesen gegen die Redskins und ich denke schon, dass es jetzt sein Breakout auch gewesen ist. Er braucht so ein bisschen Zeit einfach, um das an das Scheme zu gewöhnen, das neue System kennenzulernen und genau darauf müssen sie jetzt aufbauen in den nächsten Spielen, auch in der nächsten Saison. Sie haben jetzt sehr, sehr junge Spieler, sie haben einen jungen Running Back, einen jungen Quarterback, auch Amari Cooper ist noch nicht so super alt, muss man ganz ehrlich zugeben. Eine super O-Line, sehr, sehr junge Defense und da ist viel Positives beieinander. Natürlich muss man jetzt gucken, wie Dak jetzt sich jetzt damit zurechtkommt, aber ich denke, der kann diese Franchise in den nächsten 10 Jahren führen, das glaube ich schon, auch wenn er ein bisschen limitiert scheint, aber trotzdem, er ist jemand, der das Team führen kann. Wir haben es ja gesehen in seinem ersten Jahr, es hat wirklich glänzend funktioniert. Wenn man ihm jetzt noch ein 2, 3 fähige Receiver an die Seite stellt, dann kann es für die Cowboys echt weit gehen. Und ich denke, dass das Hauptaugenmerk der Cowboys jetzt im Draft, in der Free Agency nach Wide Receivern zu finden und dann gucken, dass man möglichst gesund bleibt, möglichst fit bleibt. Und dann kann in den nächsten Jahren da durchaus was gehen für die Cowboys Richtung Super Bowl.
Alles klar, damit machen wir eine kurze Pause und melden uns gleich wieder. Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
Kaltschnäuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschnäuzig auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Und das sind wir wieder, Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Diese Woche natürlich zu Woche 12 und weil wir quasi Midweek sind, auch natürlich zu Woche 13. Und wir fangen erstmal nochmal an mit einem Spiel aus Woche 12, und zwar das der Browns gegen die Bengals. Eine verdammt enge Kiste. Nicht. Man hätte es eigentlich gar nicht erwartet nach dem Saisonverlauf der Cincinnati Bengals, aber die Browns haben Cincinnati einfach an die Wand gespült. Hans-Peter, war das in irgendeiner Form abzusehen, dass die Browns die Bengals so krass auseinandernehmen?
Ich glaube, nach dem Sieg vor der Bye Week von den Browns hat Baker Mayfield sich einfach gefährlich gefühlt wieder und ja, war auch so. Ja, ich war ein bisschen so skeptisch, weil das Spiel ja auch eigentlich im Prinzip entscheidet, wer von den beiden jetzt noch mit dem Playoff-Rennen bleibt und wer nicht, oder halt war so richtungsweisend, welches ist das bessere Team von den beiden an dritter Stelle in der AFC North. Und ich hätte es nicht so deutlich gedacht, aber wenn man es sich halt auch anschaut, die Browns sind haben ihre Touchdowns direkt in den ersten 5 Drives, die sie hatten, hintereinander erzielt. Und das ist halt schon krass, wenn man einfach jeden Drive bis ins dritte Viertel mit einem Touchdown Halt, ich glaube, ein Punt kam dazwischen, aber also bis ins dritte Viertel rein waren sie sauber. Jedes Mal einen Touchdown erzielt. Und das ist für die Browns halt ungewöhnlich. Ich glaube, wir können uns ein bisschen dran gewöhnen, weil die jetzt auch so ein bisschen in den Flow kommen im Team. Head Coach weg, so ein bisschen auch die Klarheit auf das Team, dass es sich selber einschwören musste, weil klar ja auch eine Veränderung kam, dann hält man entweder ganz zusammen oder man bricht auseinander. Ich glaube, bei den Browns hat es für Zusammenhalt gesorgt und ich warne alle Zuhörer, wer auf diesen Hype-Train aufspringt, hat einfach keine Seele für Football. Man darf nicht auf einen Cleveland Browns Hype-Train aufspringen. Das geht nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Also seid gewarnt, springt nicht auf diesen Hype-Train auf, Jungs und Mädels. Niemals.
Oh, Doc. Sebastian, ganz kurz an dich, und zwar ja, ich sag mal, rund um das Spiel, Hugh Jackson, seinen ehemaligen Coach, mehr als nur kritisiert. Also das war wirklich der Wahnsinn, was da abgegangen ist. Hugh Jackson ist ja jetzt direkt nach seinem nicht ganz so guten Engagement bei den Browns zu den Bengals als, ja, ich sag mal, Assistant of Offensive Coordinator oder irgendwie sowas, dürfte wahrscheinlich seine Berufsbezeichnung sein, gewechselt. Ja, und es gab sehr viel Häme, es gab sehr viel Spott, und was am Ende dann wirklich einfach Hugh Jackson, der die Browns zu den Browns gemacht haben, die sie waren.
Ja, so wirkt es jetzt zumindest, ne? Also zwei Spiele ist er weg, zwei Siege. Ist schon sehr, sehr gut. Also von daher wirkt es, glaube ich, für die Browns momentan so wirklich so ein bisschen wie eine Befreiung. Und ich denke, so ein bisschen das Sinnbild eigentlich war es, ich weiß nicht genau, wer es war, nach dem ersten oder zweiten Touchdown, der Hugh Jackson den Ball in die Hand drückt und sagt, hier, Dankeschön. Das war wirklich so eine sehr, sehr, sehr gute Szene, eigentlich auch von den Browns zu zeigen, wir brauchen dich nicht mehr, hier kriegst du den Ball, wir checken dir noch weitere drei ein. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Da muss man wirklich sagen, dass der neue Playcaller Freddy Kitchens, der da im Moment ist, wirklich sehr, sehr gute Arbeit macht. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass in dem neuen Coaching-Staff, was kommen wird, wir wissen es noch nicht genau, da haben sich ja noch nicht zu geäußert, die Browns, dass er mit Sicherheit eine Position einnehmen kann, vielleicht sogar OC, weil er beweist wirklich bisher sehr, sehr stark, sehr kreativ und hat dafür gesorgt, dass Baker Mayfield in den letzten Spielen ja wirklich ja, ein Feier ist. 447 Yards geworfen, 7 Touchdowns erzielt, insgesamt 36 von 46. Das sind schon sehr, sehr starke Zahlen, die er dort aufgelegt hat. Also von daher denke ich schon, dass die Browns dann Zeichen gesetzt haben, auch Richtung Hugh Jackson, um zu zeigen, ey, wir haben viel, viel mehr drauf als du und man überlege sich mal, man hätte das Ganze früher gemacht, wo dann die Browns vielleicht aktuell stehen würden.
Das ist tatsächlich eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, zum Thema, wo die Browns stehen würden. Hans-Peter, du bist ja bekennender Cincinnati Bengals-Fan und vor allem natürlich von gewissen Defense-Spielern der Cincinnati Bengals. Glaubst du, dass es die Browns eventuell mit ein bisschen Glück sogar noch in die Playoffs schaffen könnten, wenn sie jetzt, sich sagen wir mal, die letzten paar Spiele der Regular Season nochmal so richtig zusammenreißen und alles andere irgendwie schief geht?
Also wenn wir heute zum ersten Mal Zuhörer haben, die heute das erste Mal zuhören, habe ich dich ganz arg lieb, liebster Patrick. Dass der Eindruck entsteht. Bengals-Fan. Fast noch schlimmer als dem Browns-Hype-Train aufzuspringen sind die Bengals. Als Steelers-Fan hasse ich diese Defense abgrundtief, weil sie sich über irgendwas generiert und aufbaut. Ja, gerade bei so Spielen, wo alle Primetime sind, wo man drauf ist. Die Defense ist umstritten, die sind auch gute Spieler dabei, was das Spielerische angeht, aber ja. Die Bengals insgesamt, ich glaube, nach dem Spiel jetzt auch. Ja, Andy Dalton, Injury Reserve. Da ist die Saison eher so auf dem sinkenden als auf dem steigenden Ast. Und ja, die Browns ziehen da jetzt mit dem Sieg, denke ich, vom Tempo her, nicht vom Standing, vom Tempo her an ihnen eher vorbei.
Okay, aber nur an Ihnen. Also die Ravens sind erstmal safe, deiner Meinung nach.
Es ist immer so, wie immer eigentlich im Moment, die Ravens schleichen sich da irgendwo im AFC North hinter den Steelers rum und irgendwo in so einem Playoff Wildcard Spot Hand, das ist immer. Du weißt, sie schaffen es am Ende wahrscheinlich wieder in die Playoffs irgendwie rein. Und ja, immer so ein bisschen unterm Radar.
Okay, und eine Frage noch, bevor wir wieder zu Sebastian rüber wechseln. Want is perfect, ist schon ein geiler Typ, oder?
Sebastian, ich gebe gerne an dich weiter und ne.
Sorry, der musste einfach
Unglaublich,
sein.
unglaublich geil. Want is perfect. Wenn ich ihn schon auf dem Platz sehe, bekomme ich Lust als Gegenspieler. Wirklich, da bin ich mal bei Juju. Hau ihn einfach mal auch aus dem Leben. Er hat es oft genug mit dir gemacht. Ja, jeder bekommt das, was er verdient, auch wieder zurück. Und von daher, ich finde ihn so geil als Spieler, wenn er unter Juju Smith Schuster liegt. Die Strafe war okay für Juju damals, weil er das getan hat, was alle in der NFL gedacht haben. Stopp mal ihm einer's Maul.
Alles klar,
Keine
Sebastian.
Vorbildfunktion, aber es musste sein. Oh,
Sebastian, jeder bekommt das, was er verdient. Also verdienen die Denver Broncos in dieser Saison leider keine Playoffs, oder?
ja, eigentlich nicht. Also denke ich, da bin ich auch bei dir. Und für mich sind auch die Denver Broncos auch nicht das Playoff-Team. Natürlich, sie spielen jetzt gegen die Bengals am Wochenende, ja klar, das ist mit Sicherheit für sie eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dann auch endlich auf einen 500er-Rekord zu kommen. Dann stehen sie mit 6-6 dort. Das ist schon mal was Positives. Gerade auch die letzten zwei Spiele haben wirklich sehr, sehr viel Hoffnung gemacht. Der Sieg gegen die Chargers und auch ja, der Sieg gegen Pittsburgh, das waren, glaube ich, zwei Siege, womit keiner gerechnet hat. Und wenn man sich mal den restlichen Schedule anguckt, der ist schon machbar. Gegen die Bengals in San Francisco, gegen Cleveland, in Oakland und dann hinten raus nochmal gegen die Chargers. Also das kann schon funktionieren. Allein der Glaube fehlt mir halt, wie gesagt, weil halt andere Mannschaften dann im Moment noch besser dastehen, einen Spielvorsprung haben und das oder sogar zwei Spiele Vorsprung haben, wie es zum Beispiel bei den Ravens der Fall ist. Also von daher sehe ich die Broncos nicht drinne. Vanschiff hat auch gesagt, wir müssen jetzt hier aufpassen, wir sollten es jetzt nicht zu hoch hängen, weil solche Spiele haben sie mit Glück gewonnen, auch darum, weil einfach ja Pittsburgh zu dumm war, trotz 462 Passing Yards von Ben Roethlisberger das Spiel zu gewinnen. Aber man muss einfach sagen, sie haben den ja unmenschlichen Philip Lindsay, der Undrafted Rookie of the Year, der wirklich sehr, sehr stark ist, also bombastisch, was er dort raushaut, und deswegen sollte man das im Auge behalten. Aber wie gesagt, mich geht Denver nicht in die Playoffs.
Ja, in der AFC West haben wir immer so ein Team, das irgendwie immer so ein bisschen unterm Radar fliegt, eigentlich trotzdem ganz gut ist immer, immer so, ich sag mal, rund um die Playoffs ist, also entweder knapp drin oder knapp dran vorbei. So, sie haben einen Quarterback, der eigentlich auch echt einer der besten Quarterbacks, was zumindest die Beständigkeit ist, angeht ist. Und ja, aber trotzdem spricht man über das Team, weil ihnen die Kansas City Chiefs auch in dieser Saison mal wieder als ein Team die Show stehen. Hans-Peter, von welchem Team rede ich denn?
Ganz klar von Philip Rivers und den Chargers. Ja, und ich glaube, es wird sich auch nie ändern, wenn diese Saison mal nicht endlich auch in den Playoffs es weit geht. Also mal, ja, ich halte viel von den Chargers. Ich halte viel von Philip Rivers vor allem auch. Und es wird halt auch mal endlich Zeit, dass es hinten raus auch klappt. Ja, vielleicht auch einfach das Ding bei den Chargers, dass sie halt nie so individuelle Spieler haben, die wirklich so aus der Reihe tanzen, die halt auch so polarisieren, sondern einfach Spieler, die ihre Arbeit machen, die verdammt gut machen, so wie Philip Rivers auch immer solide. Aber ja, ich glaube, es wird sich nie ändern, dass wenn es dieses Jahr nichts wird.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr guter Ansatz. Glaubst du denn, dass es dieses Jahr was werden kann, dass sie in die Playoffs kommen und vielleicht auch in den Playoffs dann so ein bisschen weiterkommen als, ich sag mal, normalerweise?
Definitiv. Sie sind ja auch in meinem Power Ranking für diese Saison, das ich vor der Saison gemacht habe, ja auch ziemlich weit oben. Also ja, ich bin mir eigentlich schon sicher, dass sie es schon weit schaffen in den Playoffs.
Sebastian, wer kann Ihnen denn da jetzt noch am gefährlichsten werden?
Also die Chargers sind mich eigentlich nicht gefährdet, einfach aus dem Grund, dass sie den Wildcard-Spot schon sehr, sehr sicher haben. Jetzt müssen sie einfach gucken, dass sie jetzt auch Joey Bosa in Rhythmus bekommen, weil Joey Bosa, der hat nicht so viel Spielzeit gesehen und muss ja trotzdem sagen, dass die Defense trotzdem einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Und für mich sind sie auf jeden Fall ein Favorit. Die können überraschen, die können jedes Team in der NFL besiegen. Das sehe ich auf jeden Fall so. Ob es am Ende funktionieren wird, Muss man mal gucken, aber sie haben das Potenzial, sie müssen einfach nur gucken, dass sie ihre kleinen dummen Fehler, die sie immer mal wieder einstreuen, einfach unterlassen in den Playoffs. Deswegen, ich traue ihnen zu, sogar in den Super Bowl zu gehen. Da haben sie auf jeden Fall Qualität für. Jetzt müssen sie natürlich Melvin Gordon ersetzen, aber das sollte nicht das Problem sein.
Alles klar, dann machen wir nochmal eine kleine Pause und melden uns dann gleich wieder. Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de in dieser Woche mit Sebastian Mühlenhof, Hans-Peter Götz und Patrick Rebin. Bis gleich.
Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Touchdown! Auf meinsportpodcast.de. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de.
Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind wieder zurück. Eine kleine Pause. Wir, das sind in dieser Woche Sebastian Mühlenhof, Hans-Peter Götz und Patrick Rebin. Wir haben ja schon über einige interessante Spiele geredet. Ja, Redskins gegen Cowboys. Dann hatten wir natürlich noch die Browns gegen die Bengals, die Broncos gegen die Bengals. Und jetzt wollen wir uns mal einem Spiel widmen nächste Woche, das besonders interessant ist. Eins der beiden Teams kann tatsächlich schon die Playoff Contention, gut, sie ist so gut wie sicher, aber auch offiziell sicher machen. Und das sind die New Orleans Saints, die einfach eine so kranke Saison spielen in diesem Jahr. Und ja, das ist, ich würde mal sagen, nicht zuletzt die Schuld von ihrem Quarterback, von Drew Brees. Und ja, Sebastian, Brees dieses Jahr legit MVP.
Ja, ganz ehrlich, wenn es Drew Brees nicht dieses Jahr wird, dann verliere ich meinen Glauben in alles, was irgendwie mit der NFL in den Medien zu tun haben. Also der Typ ist absolute Granate und ist eine absolute Schande, dass dieser Mann noch keinen einzigen MVP-Titel besitzt. Das muss man sich mal vorstellen. Der Typ ist unglaublich, was er immer an Zahlen auflegt, was er an Completion Percentage auflegt. Selbst in der Saison, wo er den aktuellen Rekord aufgestellt hat für die beste Completion Percentage, hat er den Titel nicht bekommen. Aktuell steht er wieder bei 76%. Das sind 3/4 aller Bälle von Drew Brees kommen an. Mal als Vergleich, Jared Goff 67%, Patrick Mahomes 67%, Tom Brady 65% nur, also von daher, der Typ ist absolute Granate und wenn der es nicht bekommt, dann verstehe ich es auch nicht mehr. Und der hat erst 2 Interceptions geworfen, 2 bei 29 Touchdowns. Ein Patrick Mahomes zum Beispiel, der als großer Konkurrent gilt, hat schon 10 geworfen und im letzten Spiel 7 Turnovers produziert, also von daher, für mich Drew Brees, da gibt es gar keine Diskussion.
Ja, 2 Touchdowns, das wären so die ersten 10 Minuten, die sich Nathan Peterman mal wünschen würde in einem NFL-Spiel. Hans Pitten, bist du auch auf dem Drew Brees Hype MVP-Train mit drauf?
Ja, es ist jetzt echt langweilig, aber ja, bin ich auch, weil Sebastian hat es eigentlich schon perfekt gesagt. Geht nicht. Drew Brees MVP 2018. Nichts anderes.
Okay, alles klar. Über die Cowboys haben wir ja vorhin schon zu Genüge geredet, deswegen wollen wir die jetzt mal so ein bisschen außen vor lassen und reden lieber noch ein bisschen mehr über die New Orleans Saints. Sebastian, glaubst du, dass die New Orleans Saints in diesem Jahr einen Shot auf den Titel haben?
Ja, auf jeden Fall. Sie sind wirklich sehr, sehr stark. Sie haben erst ein einziges Spiel verloren und das war das allererste Spiel in der Saison und seitdem haben sie sich wirklich enorm gesteigert. Das Spiel danach gegen die Browns, weitaus ein bisschen glücklich gewesen, dass sie das Spiel auch am Ende gewinnen mit einem Field Goal, aber seitdem haben sie sich wirklich sehr, sehr gut gefangen, sehr, sehr stark gespielt. Und das letzte Spiel hat wirklich bewiesen, dass sie sehr flexibel sind. Da hat man gedacht, okay, ne, die Top 2 Waffen sind einfach ein Michael Thomas und ein Alvin Kamara. Die haben zusammen im letzten Spiel weniger als 60 Yards erzielt. Und da haben halt andere Spieler mal die Bälle fangen dürfen und dann das auch sehr, sehr gut gemacht. Das haben sie wirklich auch sehr kreativ gecallt und man merkt wirklich einfach, dass das System stimmt, dass die Spieler unbedingt wollen, dass sie einfach jetzt bereit sind dafür, diesen nächsten Schritt zu machen, Richtung Super Bowl zu gehen und in der NFC ist einiges möglich. Sie haben schon bewiesen, sie haben die Mannschaften besiegt, die man besiegen muss. Unter anderem die Vikings haben sie besiegt, sie haben die Rams besiegen können, auch sehr, sehr deutlich zu Hause. Und gerade wenn sie diese Homefield Advantage behalten, ist Drew Brees nicht zu schlagen. Also zu Hause spielt er am liebsten, auch wenn er die Saison schon einmal dort verloren hat. Aber auswärts ist er genauso stark die Saison. Also von daher, für mich sind sie definitiv der heißeste Favorit in der NFC. auf den Titel Richtung und dann Richtung Super Bowl natürlich zu gehen. Ob es dann für den ganz großen Wurf reichen wird, das muss man sehen. Da muss man natürlich gucken, wie sehen das mit Verletzungen bis dahin aus. Aber ich traue den Saints die Saison alles zu und das hätte ich, das muss man einfach sagen, das haben sie verdient. Die Saints sind ja sehr, sehr geplagt auch gewesen mit dem Sturm, den es ja da damals gab, der Katharina. Und ja, Drew Brees war so ein bisschen derjenige, der dem Ganzen wieder das Leben eingehaucht hat. Und wenn er natürlich diese Zeit kronen könnte mit einem Titel, ich denke, das wird dem Ganzen wirklich eine Krone aufsetzen. Und ich würde es ihm vom Herzen gönnen, weil er ein super, unglaublicher Mensch einfach ist.
Ja, Hans-Peter, also laut Sebastian sind die, die New Orleans Saints in diesem Jahr ein legit Shot auf den Titel, auf den Super Bowl. Glaubst du, dass die Rams den Saints da vielleicht in die Quere kommen könnten im möglichen Division Conference Championship Game?
Ja, wir hatten es ja auch neulich schon mal davon und ich bleibe weiterhin der Meinung, dass sie der Gegner werden können, aber halt ja noch nicht so weit sind als Team, so gut sie dieses Jahr dastehen, aber die Saints sind da klar dann auch der Favorit, wenn es in die Richtung geht. Da bleibe ich, auch wenn es jetzt wirklich langweilig und einseitig wird, ganz auch Sebastians Meinung treu. Die Saints sind das Nonplusultra und da können auch die Rams, wenn es dann auf ein Aufeinandertreffen kommt, nicht mitgehen.
Alles klar, dann fasse ich einfach mal nochmal ganz kurz zusammen. Wir hätten Drew Brees, legit MVP, New Orleans Saints, legit Super Bowl bound. Also, Roger Goodell, wir brauchen die Saison nicht mehr weiter zu spielen. Wen würdet ihr euch denn wünschen gegen die New Orleans Saints? Oder was glaubt ihr, was ist am wahrscheinlichsten, wer am Ende im Super Bowl gegen die New Orleans Saints stehen wird?
Also ich fange mal an, Hans-Peter. Ich lass dir mal den Vortritt, weil sonst ist es ja langweilig, wenn du das alles nur bestätigen musst.
Ja, aber wobei wir uns da, glaube ich, nicht einig sind. Ich sag zwar von der aktuellen Situation her, läuft es dann wieder auf die Patriots raus, weil sie einfach solide bleiben, aber die Chiefs sind so heiß, das wird schon schwierig, egal für welches Team mögen es aus meiner Sicht die Steelers sein, die gegen die Chiefs im Conference Final in der AFC stehen, oder sind es die Patriots? Ich denke, es wird schon in die Richtung gehen. Eins von den drei Teams wird in Super Bowl kommen. Und, möchte mich da im Moment nicht so festlegen, auch wenn ich ganz tief im Inneren dafür bin, dass die Steelers einfach den beiden Teams zeigen, ja, wir sind's.
Ja, also ich denke, die drei Teams werden es wahrscheinlich unter sich ausmachen, da bin ich auch ganz bei dir, wobei ich den Chiefs einfach aufgrund der fehlenden Erfahrung in den Playoffs oder beziehungsweise auch ihren schlechten Leistungen in den Playoffs im letzten Jahr so ein bisschen auch das runterspielen möchte, auch wenn Patrick Mahomes überragend spielt, aber gerade diese 7 Turnovers, jetzt letzte Spieltag, hat mich doch bei ihm doch sehr zum Nachdenken gebracht, weil wenn du gegen solche Mannschaften spielst und du hast, wenn man überlegst, gegen die Steelers hast du eine starke Defense, vor allem auch eine Defense, die sehr, sehr viele Sacks produzieren kann. Du hast eine starke Defense bei den Chargers, die auch einen sehr, sehr starken Pass-Rush haben, auch eine gute Secondary. Und dann hast du noch die Texans, gegen die du auch noch spielen könntest. Also von daher, ich sehe das in der AFC, ist wirklich offener als in dem NFC, muss ich ganz klar zugeben. Und für mich sind dort im Moment 5 Teams, die das schaffen könnten, je nachdem, wie natürlich die Plätze am Ende verteilt sind. Aber Texans, Patriots, Chiefs, Chargers und Steelers sind für mich die 5 Teams, die dort reinkommen könnten. Wer es am Ende wird, ganz, ganz schwierig zu sagen momentan. Ich denke, die Patriots werden es nicht, weil ich sie nicht so stark sehe wie die letzten Jahre. Das kann auch nur täuschen. Wir wissen, die Patriots sind im Dezember heiß und wenn die dort heiß werden, dann kann das auch sehr, sehr schnell in die Richtung gehen, dass die Patriots in den Super Bowl gehen. Aber wer weiß das jetzt aktuell? Es ist wirklich sehr, sehr schwierig.
Alles klar, dann würde ich nochmal ganz kurz gerne auf das Spiel der Steelers gegen die Chargers zurückkommen. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten gehabt und ich finde es ganz gut, dass Hans-Peter gerade eben angefangen hat, dann Sebastian geredet hat, denn ich habe direkt eine Frage für Hans-Peter und zwar, ich habe vorhin, ist mir tatsächlich bei Rainbow Cave auf Twitter, erstmal Grüße an dich, die Frage untergekommen, wer in der Steelers Division als erstes seinen Platz räumen muss oder wie viele Coaches in dieser Steelers Division ihren Platz räumen müssen. Und es war als Möglichkeit angegeben 1, 2 oder 3 oder 0. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt und habe mir natürlich auch die Antworten so ein bisschen durchgelesen. Und ja, ein paar waren für für John Harbaugh von den Baltimore Ravens, ein paar für die Cincinnati Bengals, ein paar für die Cleveland Browns. Aber wen ich da gar nicht gelesen habe, war Mike Tomlin. Und das, obwohl er am Anfang bei dem wirklich saumäßig schlechten Saisonstart von den Pittsburgh Steelers auch selbst extrem kritisiert wurde. Wie stehst du zur Personalie Mike Tomlin?
Ich bin Steelers-Fan. Die Historie bei den Steelers zeigt, der Coach steht nicht zur Diskussion. Und schon gar nicht bei der Winning Percentage über seine Karriere als Head Coach der Steelers gesehen. Mag eine Saison mal eine Achterbahnfahrt sein oder nicht und ein Start mal schlecht sein. Das steht nicht zur Diskussion. Was dieses Jahr, glaube ich, ganz schwierig war und das Thema überhaupt erstmal aufgebracht hat, war das, wie gehe ich mit einem Lockerroom um, der durch die ganze Geschichte mit Le'Veon Bell und dem schlechten Saisonstart, dass der Lockerroom da ziemlich aufgewühlt war und keine Ruhe reinkam. Wie gehe ich damit um und wie meistere ich es als Headcoach da, das Team im Rücken zu haben? Zu verlieren ist schwer, wenn du 10 Jahre plus ein Headcoach von einem NFL-Team bist und keine Saison hast, wo du sagst, da war alles schlecht. Aber wie manage ich das? Wie gehe ich da mit dem Team um? Wie schaffe ich das Team wieder zu vereinen? Wie schaffe ich es auch als Headcoach für dieses Team, vor dem Team zu stehen und für das Team zu stehen? Und das hat er halt aus dieser Anfangsmisere raus richtig stark gemacht. Und deswegen darf er auch gar nicht zur Diskussion stehen. Das ist null Thema, weil er es genau richtig macht. Und er wird das Team wieder mit in die Playoffs führen als Headcoach. Und das Team ist jetzt, wo auch dieses ganze Le'Veon Bell-Thema rum ist, in meinen Augen, ich sehe, wie wir alle nicht in den Lockerroom rein, aber es weist als Team auf, dass es einfach stark ist und weiterhin da in Richtung Super Bowl ein Team bleiben wird, was die Steelers eigentlich immer sind. Außer, hat man ja letzten Sonntag gesehen, der Quarterback wirft dann im entscheidenden Drive doch eine Interception und das ist aber dann individuell und nicht über das Big Picture gesehen und auch nicht Mike Tomlins Sache, sondern es ist die Entscheidung in dem einzelnen Moment vom Franchise Quarterback und das wird es immer geben, dass der Franchise Quarterback halt auch mal ein Spiel hinwirft, auch wenn ich da sauer war.
Okay, Sebastian, Mike Tomlin.
Ja, gut, Mike Tomlin, es wird viel drüber gesprochen. Mit Sicherheit schon Coach, der schon viel erreicht hat, auch auf jeden Fall. Natürlich nach so einer langen Zeit ist halt immer irgendwie die Frage, benutzt du dich ab und so weiter. Das haben wir bei vielen Coaches auch in einer gewissen Zeit einfach auch gesehen. Es gab es ja auch jetzt bei Bill Belichick in letzter Zeit, dass auch da viel drüber gesprochen wird, über sein Coaching, wie er mit den Spielern auch umgeht. Ich denke, das ist, glaube ich, dann in Pittsburgh dann doch ein bisschen netter. Das ist, glaube ich, ein freundlicheres Arbeitsklima, was man so hört. Aber am Ende zählt halt der Erfolg. Und da muss man dann auch einfach gucken. Die Steelers haben es halt in den letzten Jahren nicht erfolgreich geschafft, Richtung Super Bowl beziehungsweise überhaupt NFC Championship zu gehen. Und das mit so viel Qualität ist natürlich ein großes Fragezeichen. Deswegen muss man das Ganze mal abwarten. Ich denke, auch Hans-Peter hat schon richtige Dinge angesprochen. Und müssen wir uns einfach abwarten, wie die Saison weiterlaufen geht. Ich würde jetzt auch nur keine Prognose zu machen, weil es, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig ist, aber das wird man, glaube ich, genau beobachten in Pittsburgh, wie die Saison weiterläuft, wie auch das Team funktioniert, wie die Chemie im Lockerroom ist und dann mal gucken, ob dann eine Entscheidung kommt gegen ihn oder ob es dann so bleibt, dass er weiterhin Headcoach ist.
Okay, alles klar, interessant, auf jeden Fall. Nee, weil, wie gesagt, also das hatte mich halt irgendwie in dem Moment so ein bisschen gestört, dass du gar nichts, überhaupt gar nichts über Mike Tomlin gehört hast, weil es ja wirklich vor der Saison einige Stimmen gab, die ihm, ich sag mal so, einiges da auch an Hals gewünscht haben teilweise. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich würde mal sagen, wir freuen uns auf die jetzt kommende Woche und vor allem natürlich auf die Wochen, die jetzt vor uns liegen, denn wir haben extrem spannende Wochen. Die NFL ist so ein bisschen langsam auf dem Weg in Richtung Zielgerade, zumindest Zielgerade der Regular Season. Und wir wissen alle, das sind die spannendsten Wochen. Wir haben jetzt eventuell die Möglichkeit, dass wir in diesem Wochenende 2 Playoff-Teams sehen werden. 2 Teams sehen werden, die in die Playoffs einziehen. Die Saints und die LA Rams können es schaffen. Aber es sind noch so viele Playoff-Spots offen. Und wir reden Woche für Woche eigentlich ja meistens über Teams, die irgendwie in der Nähe von den Playoffs sind, beziehungsweise die Chance haben, in die Playoffs zu kommen. Und zwei Teams, die davon ganz weit weg sind, sind die Bills und die Dolphins. Jetzt würde ich mal sagen, ganz kurz noch zum Schluss, und dann sind wir auch schon fast am Ende des Podcasts angelangt für diese Woche. Sebastian, nenn mir drei Dinge, die die Buffalo Bills verbessern müssen, um in der NFL, um vielleicht auch sogar in der AFC East in irgendeiner Form relevant zu werden und eine Rolle zu spielen.
Okay, O-Line, Wide Receiver und Culture, würde ich sagen. O-Line ist einfach schlecht, müssen wir nicht drüber reden, haben schon vor der Saison drüber gesprochen, da hat sich bestätigt, die O-Line ist wirklich schwach. Auch gerade das Run-Game ist natürlich nicht vorhanden, auch wenn LeSean McCoy es versucht, aber wenn er einfach keine Protection hat und einfach nicht läuft, Spieler schon auf dich zulaufen, bevor du überhaupt hinter deiner O-Line bist, hast du ein Problem. Wide Receiver müssen wir ganz ehrlich sein, Josh Allen macht das Beste draus, aber die Wide Receivers sind halt selbst Kelvin Benjamin. Naja, also vielleicht der schlechteste Wide Receiver-Core in der ganzen Liga, vielleicht mit den Jets zusammen oder auch mit den Redskins, muss man mal gucken, weil Redskins, wobei natürlich auch da viele Verletzungen sind. Und Culture, da muss einfach wieder, einfach eine andere Kultur rein. Du musst einfach versuchen, jetzt einfach eine Mentalität zu entwickeln. Du hast einen Quarterback, der vielleicht in den nächsten 10 Jahren dein Franchise-Guy sein kann, und er muss natürlich dafür sorgen, dass man einfach jetzt diese Losing-Mentalität einfach so ein bisschen los wird, dass man nicht dadurch auffällt, dass man die Bills-Mafia hat, die durch Tische springt, sondern dass man dadurch auffällt, dass man wirklich sehr positive Ergebnisse zeigt, dass man diesen Erfolg aus dem letzten Jahr, wo man ja komplett überrascht in die Playoffs gekommen ist, konstant wiederholen kann. Und auch bei den Patriots, die ja in den letzten Jahren, oder die letzten 15 Jahre, muss man ja schon fast sagen, die AFC East dominiert haben, wie sie es wollten, da wird es irgendwann auch natürlich dann das Pompeii Ende ist, und da muss man als Bills da sein. Das heißt, man muss jetzt in den nächsten 2-3 Jahren gute Spieler holen, muss dafür sorgen, dass das Team bereit ist, und dann, wenn Tom Brady abtreten wird, was wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren passieren oder wird, dann müssen die Bills da sein, und dann können sie vielleicht dann auch mal wieder die Division gewinnen und mal wieder nach ganz vorne angreifen, und sie haben, wie gesagt, einen jungen Quarterback, ähnlich wie die Jets auch, und darum geht es da jetzt zu zeigen, das alles aufzubauen, dass man dann in nächster Zeit das machen kann, weil 161 Punkte bisher erzielt, ist zu wenig.
Oh, du willst, Hans-Peter, mir ernsthaft die Bills-Mafia wegnehmen. Das ist tight, Alter. Das ist wirklich tight. Hans-Peter.
Ich will sie nicht wegnehmen. Ich will nur, dass die aus den Medien verschwindet, damit die über die Bills geschrieben wird. So ist richtig.
Aber wenn die Bills-Mafia verschwindet, gibt's keine Bills mehr.
Eben, ich wollte gerade sagen, also sorry, aber wenn du jetzt mal Waste, so Bills-Mafia, Alter, definitiv die Bills-Mafia, Mann. Das ist das Einzige, wegen dem sich die Bills irgendwie zum Anschauen lohnen, so, ne?
Also auf Twitter.
Ja, auf jeden Fall. Gibt's eigentlich irgendwie, weiß nicht, so Tailgating-Meisterschaften oder so? Weil Tailgating-Champions werden die Bills in jedem Jahr, und zwar undisputed.
Es gibt gar keine mehr, weil die Bills ja mit ihren Fans überall zu den Auswärtsspielen und so hinkommen und dort auch alles kaputt machen. Das ist wie so ein bisschen so, eine Meisterschaft machen wir da nicht, weil die machen eh alles kaputt, die kommen auch, wenn es keine Meisterschaft gibt. Wir brauchen gar keine machen, weil die gewinnen eh. So ein bisschen wie mit dem Thema mit den Patriots. Am Ende stehen sie eh im Super Bowl. Also so auch mit der Bills-Mafia. Am Ende machen sie eh überall ihre Tische kaputt. Das willst du nicht haben. Und es darf nicht aussterben. Alles also neben Platz.
Hans-Peter,
du wolltest überleiten.
Ganz kurz, vor dem Ende. Ich hätte nicht mit der Bills-Mafia anfangen sollen. Ich wusste es, verdammt. Hans-Peter, ganz kurz. Free Ways to Legacy for Miami Dolphins. Was brauchen die Miami Dolphins, um in der AFC East an den Patriots jubilierend vorbeizuziehen und endlich wieder, ich sag mal, relevant zu werden in der NFL?
Alles bis auf schönes Wetter. Das haben sie schon, aber sonst, also die Saison sah ja eigentlich echt gut vom Start weg aus, aber ich weiß nicht, irgendwie ist es liegen geblieben. Mag's Brock Osweiler sein, mag's die Einstellung sein, mag's einfach zu warm für manche Spieler in Miami sein, dass man sich mehr auf andere Dinge konzentriert. Ich weiß es nicht. Die Dolphins sind mir ein Rätsel und werden es wahrscheinlich auch lange bleiben. Da muss schon viel passieren.
Alles klar. Damit sage ich dann mal Tschüss. Das war's nämlich diese Woche schon wieder. Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Diese Woche dabei für euch Sebastian Mühlenhof, Hans-Peter und Patrick Rebin. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß am Wochenende, wenn es dann wieder heißt NFL. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.